Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Wir kommen quasi in Einschlägen nacheinander. Erst in der letzten Folge ging es um Ungleichheit mit der Dorothee Spannagel und jetzt habe ich wieder meine reguläre Co-Pilotin dabei, die Ariane. Hi Ariane.
Hallo Stefan.
Und heute wollen wir uns wieder in die Niederungen deutscher Innenpolitik begeben. Das, was die Schlagzeilen beherrscht, nach quasi dem Deep Dive, machen wir jetzt wieder den Shallow Dive. Und wir wollen uns einen kleinen Nachklapp gönnen bezüglich der Landtagswahlen. Wir haben absichtlich ein bisschen Abstand gelassen zum Sonntag, um diese Instant-Wahlanalysen umgehen zu können. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ja, Bayern und Hessen haben gewählt. Und es war interessant von den Ergebnissen her. Und es gibt bereits wieder alle Sorten von Takes. Und wie das bei diesen Analysen üblicherweise der Fall ist, stellt jeder fest, dass er schon immer recht gehabt hat und hätten alle nur gemacht, was er oder sie schon immer gesagt hat, dann wäre es anders gekommen für die jeweilige Seite. Das ist ja das ganz Typische an diesen Dingern. Und wir haben uns gerade im Vorgespräch schon darüber unterhalten, was wir versuchen wollen zu vermeiden, mal sehen, wie erfolgreich wir sind, ist das alles auf Berlin zu beziehen. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung einfach mal nach verschiedenen Einordnungen gegoogelt und geschaut, was man da so findet. Und es ist wirklich tonnenweise, was das Ergebnis für Berlin bedeutet. Die Ampel bekommt die Klatsche und so weiter und so fort. Und was praktisch nie überhaupt diskutiert wird, ist die Dimension in den Ländern selbst, also Hessen als hessisches Thema sozusagen und Bayern als bayerisches, sondern das wird alles im Spiegel der Bundespolitik immer betrachtet. Und wir sind jetzt beide keine Experten, weder für Hessen noch für Bayern, weswegen wir uns da ein bisschen zurückhalten müssen, aber so ein paar allgemeine Betrachtungen wollen wir doch unternehmen und generelle Trends anschauen. Und bevor ich jetzt das Wort an dich übergebe, Ariane, einfach ganz kurz so in der Übersicht, was sind so die Highlights, was die Ergebnisse anbelangt, wenn man versucht, das so in Bullet Points zu packen. In Hessen hat die CDU sehr gut abgeschnitten, ja, die haben deutlich zugelegt, glaube so um die 7 oder 8%, liegen also ganz, ganz deutlich vorn. Die AfD ist wie in so vielen anderen Ländern auch mittlerweile zweitstärkste Partei geworden. SPD und Grüne haben verloren, jeweils so um die 4%, liegen jetzt im 15er-Bereich anstatt wie vorher im 19er. Die FDP hat es unglaublich knapp geschafft, in den Landtag zu kommen mit effektiv 5,0%. Und die Linke ist raus und tot. Und in Bayern war die Linke ja nie lebendig, da müssen wir uns mit denen gar nicht beschäftigen, die waren ja dead on arrival. In Bayern ist die FDP aus dem Landtag rausgeflogen und zwar sehr deutlich mit so 3,5% oder sowas, also da müssen wir wirklich überhaupt nicht diskutieren, das ist ein Volldesaster für die Liberalen. Die Freien Wähler haben ganz leicht zugelegt auf 14%. Die CSU hat verloren, eines der schlechtesten Wahlergebnisse ihrer Geschichte, reicht natürlich immer noch dicke, um die Regierung anzuführen, ich meine, es ist Bayern, aber trotzdem relativ gesehen zu früheren CSU-Zeiten kann auch Markus Söder den Abwärtstrend nicht stoppen. AfD auch in Bayern super stark und die Grünen haben auch hier leicht verloren, die SPD ist mittlerweile Non-Faktor, die sind jetzt bei 8%, das sind Werte, die kannte man bisher nur aus Sachsen, also auch hier ein ganz, ganz deutlicher Verlust für die Ampelparteien natürlich und ein genereller Gewinn für die Rechtsparteien, wobei wir uns jetzt fragen müssen im Zuge dieses Podcasts, macht es überhaupt Sinn, die als Lager zu begreifen? Das ist jetzt langsam die umgekehrte Fragestellung, die wir die letzten 20 Jahre immer hatten bezüglich Rot-Rot-Grün. Macht es Sinn, die zusammenzupacken? Weil das ständige Gespenst, das da an der Wand war und da hat man dann ständig von der Mehrheit eines linken Lagers gesprochen oder dem Mangel einer solchen, aber das hat sich ja nie materialisiert und es wäre quasi die Frage, wie schaut das aus bei einem möglichen rechten Lager oder wie auch immer man das dann nennen möchte? Was ist so dein Eindruck von den Wahlen und der Reaktion darauf?
Also zum einen war ich schon ein bisschen vorbereitet, weil die Umfragen davor ziemlich akkurat waren. Also da hat sich gar nicht so viel getan. Da habe ich irgendwie auch, ich war um 6, glaube ich, noch unterwegs, habe nur einmal geguckt, habe gesehen, ja gut, das ist sehr ähnlich zu den Umfragen und habe später wieder geguckt. Und das Zweite ist tatsächlich erstmal zu deiner Lagerfrage. Ich würde da schon mal unterscheiden, weil ich glaube, da unterscheiden sich auch Hessen und und Bayern ziemlich stark, gerade weil Boris Rhein, wie ich jetzt erst neulich übrigens gelernt habe, dass das der Spitzenkandidat war. Also Hessen ist ja, glaube ich, noch schlimmer als Niedersachsen. Ja, wirklich auch so ein typischer Merkelianer, Moderator, Kandidat war, der jetzt wirklich mehr den Wüst-Günther-Weg gegangen ist. Und überhaupt nicht, also ich habe ganz ehrlich, ich habe auch nicht viel von dem Wahlkampf mitbekommen, weil Hessen ist, wie gesagt, ist wie so ein Südniedersachsen sozusagen, die machen nicht so den Unterschied. Aber er war schon ein moderater Gegner und das war auch, hat auch geklappt. Also die moderate Linie scheint da auch besser zu liegen. Und ich glaube, in Bayern ist das noch was anderes, wobei ich die jetzt auch nicht alle in ein Lager packen würde, so einzeln. Aber das, man konnte, obwohl ich ja wirklich weit weg bin in Niedersachsen, also ich habe aus keinem anderen Bundes, nicht mal vom niedersächsischen Wahlkampf, habe ich so viel mitbekommen wie vom bayerischen Wahlkampf. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie die die ganze Republik in Atem halten können. Selbst wenn jetzt diese Aiwanger Flugblatt-Affäre nicht gewesen wäre, hätte man viel mehr mitbekommen. Also da glaube ich, dass es schon viel populistischer, viel zugespitzter war. Die Freien Wähler würde ich auch tatsächlich nochmal zwischen CSU und der AfD einordnen. Und zwar wirklich auch nur, weil die schon mitregieren. Gar nicht so, also von der Rhetorik natürlich sind die nicht so krass rechtsradikal wie die AfD, aber die sind, glaube ich, in der Rhetorik da viel extremer. Also das, da ist ja auch so ein ganz krasser Widerspruch, das fand ich schon bei dieser Aiwanger-Rede mit wir holen uns die Demokratie zurück und so. Ich meine, der ist halt Regierungsmitglied. Das ist ja vollkommen verrückt. So kann man, also so sollte man gar nicht reden, aber schon gar nicht, weil man doch gerade selber in der Regierung sitzt, auch wenn es jetzt nur die Landesregierung ist. Aber da glaube ich, ist da schon, ist dieser Rechtsdreif viel eher erkennbar. Auch diese doch recht enthemmte Rhetorik auch manchmal. Also das, glaube ich, war viel extremer und ist auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass das war so polarisiert, ist auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass die, dass da wirklich ein sehr langes oder großes rechtes Lager, selbst wenn die sich dann noch aufgeteilt haben, aber ich meine, überleg mal, wie groß das wäre, wenn sich das nur auf zwei aufteilen würde. Wenn jetzt tun sie natürlich nicht. Aber wenn es nur die Freien Wähler oder nur die AfD ging, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen, die Freien Wähler versuchen sich da, glaube ich, so ein bisschen in so einem Spagat, eine Protestpartei innerhalb der Regierung zu sein. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann. Es funktioniert ja offensichtlich. Das funktioniert natürlich auch, weil es eine Landtagswahl ist und man dann ja immer noch gegen die Bundesregierung hetzen kann. Und Landesthemen, haben wir ja auch schon gesagt, haben nicht so die Rolle gespielt. Aber das kann ein Söder nicht. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen das, was den so einen Zulauf gibt. Weil ich glaube, das ist jetzt schon etwas allgemeiner, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem von der Ampel, dass, und auch vielleicht ein Erklärungsgrund sogar schon für die AfD, dass eine progressive Regierung hat immer das Problem, dass die bürgerlich-konservativen Medien stehen nicht auf sie. Das ist immer so. Und logischerweise ist die CDU, CSU in der Opposition und muss auch gegen die hetzen. Und da die keine Progressiven sind und müssen die, profitieren die enorm davon, so eine unruhige Krisenstimmung auch, selbst wenn die jetzt gar nicht da wäre, aber sie profitieren davon, diese herbeizureden oder zu verstärken. Also da habe ich teilweise Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob das Medien oder Politiker-Aussagen waren, das war wirklich nach dem Motto, 16 Jahre lang war alles gut und jetzt haben wir 2 Jahre die Ampel und Deutschland liegt in Trümmern. Die sind gar nicht mehr da. Das, und ich weiß, warum sie das machen, es ist ja auch klug, aber es ist, glaube ich, tatsächlich, dass so eine, die Lage ist auch nicht gut, aber so schlecht wie die Stimmung ist sie nun auch wieder nicht. Und ich glaube, dass es wirklich, dass so eine extreme Krisenstimmung ist, als wenn Deutschland nun wirklich morgen komplett den Bach runtergeht. Sowohl wirtschaftlich als auch mit Migranten, das ist wirklich, das ganze Land liegt am Boden. Und davon profitieren die natürlich nämlich. Und davon profitiert gar nicht so sehr. Und davon profitieren denn eher Parteien, glaube ich, wie die AfD, teilweise vielleicht sogar die Freien Wähler, die richtig als wo man hingeht und sagt, das ist alles ganz schrecklich, ich will überhaupt keine Regierung mehr, ich will einfach nur hier aufrütteln, Protest, Selbstermächtigung, yay, davon profitieren die. Das ist gar nicht mehr, welche Politik will ich, was will ich erreichen, sondern wirklich, es ist alles ganz schrecklich, wir müssen jetzt auch als Wähler sozusagen extreme Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, da das hat was damit zu tun, dass so diese Krisenstimmung, es ist alles kaputt, das muss jetzt, da hilft jetzt auch nicht mehr einfach die CDU zu wählen, weil die gehören ja auch schon dazu, die haben ja, also so leicht sind die Leute dann doch nicht zu beeindrucken, aber ich glaube wirklich, das spielt damit rein.
Ich glaube, du nimmst Bezug auf die gleiche Twitter-Diskussion, an die ich gerade auch denke, die mit dem Ottmar. Der hat nämlich den Satz gemacht, ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, der hat gesagt, wir haben quasi in Deutschland gerade ganz, ganz große Belastungen. Ne? Und er sagt quasi, die AfD punktet alleine damit, dass sie Nein zur Belastung sagt. Sie muss nichts weiter machen, als nichts zu fordern. Und ich glaube, das spielt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil im Endeffekt eigentlich alle anderen Parteien, die Freien Wähler, lassen wir jetzt mal kurz außen vor, weil die nur ein bayerisches Phänomen sind, aber dieser Aufstieg der AfD ist ja, das kann man jetzt ja wirklich mit Fug und Recht sagen, ein gesamtdeutsches Phänomen. Das ist kein Ostphänomen mehr, da sind es nochmal 10% mehr, aber nichtsdestotrotz, es ist definitiv ein gesamtdeutsches Phänomen, so wie es ausschaut, die sind gekommen, um zu bleiben, und diese Fragestellung sozusagen, hat das jetzt mit Wärmepumpen zu tun, mit Gendersternen, mit zu viel böser Anti-Immigrationsrhetorik seitens der CDU oder sowas? Ich glaube, das ist angesichts des langanhaltenden Trends mittlerweile und dieser strukturellen Festigkeit, die das Ganze mittlerweile bekommt, überflüssig geworden. Die Effekte sozusagen, die die AfD nach vorne bringen, sind struktureller Natur. Die halten sich nicht mehr an einzelnen Dingen auf. Dafür ist es zu groß. Das ist nicht so ein Ding wie Aufstieg der Piraten, ja, so einmal hoch, einmal runter, weil gerade ein Thema in Mode ist oder sowas, sondern das ist was Tiefgründigeres. Und ich finde, der Ottmar, der hatte da wirklich einen sehr, sehr guten Punkt mit dieser Belastungsgeschichte. Ich würde noch diese Veränderungserschöpfung dazu werfen. Dieser Begriff, den haben wir auch letzthin im Blog erst wieder aufgebracht und kontrovers diskutiert, nämlich, dass ein sehr, sehr großer Veränderungsdruck in den letzten, ich will mal so grob sagen, 15 bis 20 Jahren gewissermaßen auf deutschen Lage. Stichwort Agenda 2010, dann kommt die Finanzkrise, dann kommt die Flüchtlingskrise, jetzt kommt der Ukraine-Krieg, die Klimakrise noch dazu. Da dazu Corona, die ganzen sozialen Verwerfungen, MeToo, Black Lives Matter, die Trans-Debatte, der Gender-Stern. Ja, es ist einfach unglaublich viel in vergleichsweise kurzer Zeit. Und das summiert sich alles in so ein Überforderungsgefühl bei vielen Leuten. Ja? Und du hast ja auch schon von dieser latenten Krisenstimmung gesprochen. Ja? Die ist ja auch sehr real. Ja, wir haben dazu noch Inflation, wir haben langsam die krassen Reallohnverluste, wir haben die Angst vor einer zusätzlichen Wirtschaftskrise, wir haben die Sicherheitskrise, die wir erleben. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob morgen ein Kriegsausbruch sehr wahrscheinlich wäre, aber das persönliche Sicherheitsempfinden ist mit Sicherheit gestört. Die Migrationskrise macht es auch nicht leichter, weil da kommt ja auch der ganze Sicherheitsaspekt noch mit rein. Also es ist dieses allgemeine Gefühl von Überforderung durch die Belastungen, durch diese Krisen einerseits und eben diese Veränderungserschöpfung oder Überforderung oder wie auch immer man das ausdrücken will andererseits. Und da ist natürlich eine Bewegung, und ich benutze jetzt mal diesen Begriff bewusst, auch das hat jemand ziemlich schlau gesagt, nämlich der Marco Herak, der war ja auch schon im Podcast hier. Und der hat auch gesagt, man sollte aufhören mit dieser Einzelfaktorbetrachtung. Ja, was ja jetzt plötzlich bei den Landtagswahlen dann hochkam mit, oh, ist die AfD wegen TikTok so groß? Nein, das ist, er sagt, sein Zitat ist hier, die AfD hat den Charakter einer Bewegung. Sie findet überall statt. Ja, das ist ein Gesamtphänomen. Das kann man nicht mehr an einzelnen Punkten festmachen. Und ich denke, das zeigt sich gerade bei diesen Landtagswahlen so schön, weil Bayern und Hessen sind ja wirklich nicht identische Bundesländer, also nicht nur geografisch, sondern Bayern ist ja echt immer so eine eigene Kategorie. Und ganz lange hat ja auch die CSU viel Stolz daraus gezogen, dass sie verhindert, dass hier, also wo die CDU schon länger Probleme damit hatte und die CSU stand firm und ist quasi so das rechtsdemokratische Bullwerk Deutschlands. Und das hat sich jetzt auch, ja, dieser gesamte Sonderstatus Bayerns ist zumindest, was die AfD anbelangt, weg. Nee, das hat nicht geklappt, offensichtlich, zu versuchen, die klein zu halten. Und zwar nichts klappt. Nee, weder, was du erwähnt hast, der eher, ich nenne es mal der merkeligere Kurs, den der Boris Rhein gemacht hat, noch der Polterkurs von Söder, noch das, was Merz tut. Es gibt einfach gar nichts. Das tut. Die AfD erreicht in jedem Bundesland völlig unabhängig von dem, was alle anderen tun, Grüne, ob CDU, ob FDP, ist Jacke wie Hose, sie erreichen überall ungefähr dieselben Werte. Und es spricht einfach unglaublich dafür, dass das alles strukturelle Ursachen hat und eben nicht an einzelnen Aktionen oder sonst irgendwas liegt, sondern eher so ein genereller Ausdruck ist. Und das ist für mich sozusagen die Dafür sind für mich die Landtagswahlen so ein ganz, ganz großer Beleg, die mein Denken bezüglich dieser ganzen AfD-Geschichte da jetzt schon nochmal ein bisschen geschoben haben, sozusagen. Ja, einfach weil das für mich jetzt zumindest offenkundig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also mir fällt dazu, das habe ich leider nicht verlinkt, aber es ist, es gab da auch nochmal so Wählerwanderungen auch von der AfD nochmal extra und es haben zum Beispiel auch mehr Frauen AfD gewählt als 2018. Es haben auch mehr Jugendliche AfD gewählt als 2018. Also die Zahlen sind überall gestiegen. Das hat nichts mit TikTok zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass die AfD andere Politik macht. Es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass in Bayern, in Hessen bei Frauen, Jungen, Alten, wahrscheinlich haben auch mehr Alte, immer noch weniger. Ich glaube, bei den Boomern, also in der Mittelregion, kriegen sie die höchsten. Es wählen auch immer noch mehr Männer die AfD als Frauen. Aber alle Zahlen sind gestiegen. Logischerweise, wenn man so zulegt, geht das ja nicht anders. Und man muss da dann, glaube ich, auch mal, und das gilt jetzt besonders für die Medien auch, dann muss man, wie gesagt, das hat nichts mit TikTok zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Grünen blöd sind. Oder es hat wahrscheinlich auch nicht mal was damit zu tun, dass die CDU doof ist. Das möchte ich nicht ganz ausschließen, aber es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und es ist ja auch nicht einzigartig in Deutschland. Im Gegenteil, wir sind enorm spät dran. Es kann auch einfach sein, dass wir hier jetzt so eine Normalisierung haben. Weil das, wie gesagt, alle anderen Länder haben das schon ein paar Jahre, das Phänomen. Das kann einfach sein, dass wir da ein bisschen später nachziehen, dass man sich auch von diesem Mythos mal vielleicht entfernen muss, dass Deutschland da einfach qua Genetik oder warum auch immer so eine Immunität gegen hat. Das ist nicht so. Vielleicht sind wir ein bisschen behäbiger oder so, aber das ist nicht so, dass Deutschland für immer jetzt so ein Paradies bleibt, wo das nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und damit muss man jetzt umgehen. Und wie gesagt, dann sollte man auch zumindest, wie gesagt, ich glaube gar nicht, das Problem ist ja, wenn niemand schuld ist, ist es auch schwerer, was dagegen zu tun. Ist viel einfacher, wenn die Grünen blöd sind oder Merz, dann könnte man hoffen, der Nächste, der nach Merz kommt, kümmert sich auch um dieses Problem, aber dem ist auch nicht so. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns jetzt wirklich mal davon verabschieden, diese einfachen Auswege zu suchen, dass das irgendwie an TikTok liegt, dass es am Osten liegt, dass es an den Grünen liegt. Nee, das liegt an uns allen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich habe da inzwischen auch was, wovon ich mich auch immer mehr verabschiede. Ich war ja früher auch immer der Überzeugung, dass man sich mit der AfD so wenig wie möglich beschäftigen muss quasi, ja, so viel wie möglich ausgrenzen letzten Endes. Ich denke immer noch, dass das die richtige Strategie gewesen wäre, aber der Zug ist abgefahren. Und gerade diese Beschäftigung mit den politischen Positionen, denke ich, ist eine der größten Leerstellen auf Seiten der demokratischen Kräfte, weil das eben etwas ist, was jede Partei on its own terms machen kann, Also quasi die CDU kann die AfD angreifen aus einer konservativen Richtung, die FDP kann es aus einer liberalen Richtung machen, die Grünen aus einer grünen Richtung, die SPD von der linken Richtung und so weiter. Die müssen sich da gar nicht absprechen, die müssen sich nicht koordinieren, die müssen kein Bündnis bilden oder sonst irgendwas, sondern sie können jeweils auf Basis ihrer eigenen Prämissen die AfD konkret mit dem attackieren, für was die AfD tatsächlich steht. Denn das ist auch was, das mir im Zusammenhang mit diesen strukturellen Faktoren, also mit dieser Überforderung, mit dieser Belastung auffällt. Die AfD ist auch eine unglaubliche Projektionsfläche. Die stehen ja für nichts und letztlich alles. Man muss auch sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie professionell die AfD kommuniziert. Das ist, glaube ich, auch unterschätzt letzten Endes. Die tun da auch viel dazu. Aber das Problem ist einfach, dass jeder und jede, die mit der aktuellen Situation unzufrieden ist, und ich meine, wer ist schon jemals mit der aktuellen Situation zufrieden, vor allem wenn die eh so kriselt wie aktuell. Aber ich kann grundsätzlich alles auf die AfD projizieren. Ich kann sie sehen als ein Korrektiv für die CDU. Ja, eigentlich sind die auch konservativ oder doch so zumindest benachbart. Ich kann sie sehen als einen Denkzettel für die in Berlin. Ich kann sie sehen als den Gott sei bei uns, der im Endeffekt nur deswegen entstanden ist, weil die Leute nicht progressiv und links genug sind und. Also ich kann im Endeffekt alles da drauf packen. Ich kann glauben, dass die AfD eine unglaublich migrationsfeindliche Politik macht, wenn ich ein total fieser Rassist bin. Und ich kann mir einreden, dass die sich eigentlich überhaupt nicht vom Common Sense unterscheidet, den der Mann auf der Straße hat, wenn ich nicht so offen rassistisch bin. Da ist für alles Raum. Diese Partei ist alles und nichts gleichzeitig. Und ich denke, das wird langsam zu einem entscheidenden Problem. Weil man die überhaupt nicht packen kann. Ja, der Versuch, die AfD zu attackieren, ist Putin an die Wand nageln. Man beschwört immer diese unklare, wabernde Gefahr für die Demokratie herauf, die sich dann ja aber nie materialisiert, weil so stark sind sie ja aktuell noch nicht. Das ist mittlerweile ein Wolfschreien und der Wolf kommt nicht. Es wird deswegen nicht falscher, aber das verfängt offensichtlich nicht. Also das ist keine Strategie, die irgendwas tut.
Es funktioniert auch wirklich nur, wenn sie irgendwo bei 8% sind und keine Sonderrechte haben. Aber im Moment haben Minoritätsrechte. Damit können sie schon viel mehr anstellen. Sie sind Oppositionsführer, vielleicht sogar in beiden Landesparlamenten. Ich glaube, da muss man noch mal gucken. Aber ich glaube, in beiden kommt immer noch darauf an. Die waren auch, ich glaube, in Hessen waren die einfach sehr nah beieinander. Grüne, SPD und AfD. Und sie haben jetzt Bürgermeister und Stadträte oder was, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie die alle heißen. Also das funktioniert alles nicht mehr und es nutzt sich ja auch ab. Man kann das noch einmal machen. Oh mein Gott, die haben jetzt miteinander abgestimmt und man muss das meiner Meinung nach auch machen, wenn es tatsächlich um Regierungsbeteiligung geht. Aber es nutzt sich eben ab. Man kann das jetzt nicht, wie gesagt, und vor allem wird ja auch immer bewiesen, dass nicht sofort die Demokratie untergeht, wenn jetzt irgendwo in der AfD ein Bürgermeister ist. Wenn die irgendwo die Bundesregierung stellen, dann vielleicht schon eher, aber das will ja niemand ausprobieren.
Ich habe gerade nebenher nochmal gegoogelt. Also in Hessen ist es eindeutig, da ist die AfD ganz klar Oppositionsführerin. In Bayern ist es super knapp, das sind 0,2%, die sie von den Grünen trennen, aber das sind halt die 0,2% zu viel in dem Fall, die da dranhängen. Also von daher war ganz witzig, wenn ich Bayern-Ergebnis google, dann kriege ich erstmal Bayern-München. Stimmt. Das war bei Hessen nicht der Fall. Genau, aber zurück zum Thema. Ja, du hast ja schon recht, das ist deutlich, mittlerweile, es funktioniert einfach nicht mehr. Die sind zu institutionalisiert, die übernehmen ja letztlich, auch wenn sie demokratiefeindlich sind, übernehmen sie paradoxerweise in der Demokratie mittlerweile institutionelle Funktionen durch Oppositionsführung in mittlerweile echt vielen Parlamenten. Und mittlerweile auch das Potenzial, bald in der Regierung zu sein. Ja, wir haben jetzt die ersten Bürgermeister, wir haben die ersten Landräte und wir werden mit Sicherheit nachher noch einen Blick auf Thüringen werfen. Aber es funktioniert schlichtweg nicht. Ja, das gehört zu den vielen Dingen, die wir jetzt ausprobiert haben in den letzten Jahren, und zwar zu Genüge. Und das Ergebnis ist soweit negativ. Nichts scheint in irgendeiner Art und Weise zu funktionieren bisher. Es kann aber auf der anderen Seite auch nicht sein, dass die AfD unverwundbar ist. Weil keine politische Partei, keine politische Bewegung ist unverwundbar. Ja, das mag zwar manchmal so aussehen, wenn die Top of the World sind. Ja, ich erinnere mich an die Umfrageergebnisse 2019 von den Grünen, wo die bei 26% lagen, wo überall auf den Straßen Fridays for Future unterwegs war und man auf eine grüne Kanzlerin spekuliert hat. Das konnte sich auch sehr schnell zerlegen. Und die Geschichte ist, warum hat sich es bei den Grünen zerlegt? Weil unglaublich unprofessionelle Kommunikation und gewogen und für zu leicht befunden. Und die Stimmung hat sich gedreht. Diese Faktoren mit Corona, ja klar. Aber es kam einfach ein anderes Thema auf. Und das kann natürlich der AfD genauso wieder zum Verhängnis werden. Aktuell läuft für die Partei alles richtig. Alle Faktoren, quasi alle Sterne stehen völlig korrekt für die Partei. Und das ist ja quasi auch so ein bisschen eine gute Nachricht, weil selbst mit allen Sternen richtig sind sie in Anführungszeichen nur bei 20%. Also das mag durchaus sein, dass da in Zukunft das Ganze wieder in die andere Richtung geht und das ist zumindest die Hoffnung, an die ich mich klammere.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt für mich auch der Punkt, wo man die Strategie ändern muss und nicht nur inhaltlich, sondern wenn sie jetzt schon mal da sind und man auch nicht verhindern kann, dass sie irgendwelche institutionellen Aufgaben übernehmen, dann muss man sie auf professionelle Weise stellen. Das heißt, es werden dann an Sie auch die Kategorien von der Öffentlichkeit, also logischerweise nicht von den Wählern, dem mag es ja meinetwegen egal sein, aber von den Medien, von der Öffentlichkeit müssen dann die Kategorien angelegt werden, die wir auch an normale Parteien haben. Und das heißt, wie übernehmen die denn diese wichtigen parlamentarischen Aufgaben? Und jetzt gibt es ja zum Beispiel, der Bürgermeister hat gesagt, er senkt die Kita-Gebühren und was immer passiert, egal ob es AfD oder Grüne sind, dann ist man in der Regierung und stellt fest, Mensch, das ist gar nicht so einfach, wie man vorher gedacht hat. Und jetzt erhöht er übrigens die Kita-Gebühren irgendwie. Und das ist so, wenn man sich ansieht, welche Arbeit sie in den Landesparlamenten unternehmen, in denen sie sind, ich sag nur Bremen, die haben vergeigt, sich zur Wahl aufzustellen. Die waren nicht in Bremen dabei. Bremen ist AfD-frei, weil die zu blöd waren, sich zur Wahl anzumelden. Also, und da gibt es ja einige, wo die wirklich, die schaffen es einfach nicht, überhaupt Kandidaten zu finden, die nicht irgendwie, die mal da sind. Also die haben wirklich, sind sie ja angetreten und haben gesagt, oha, ständig sitzt da niemand im Parlament und die haben in vielen Landesparlamenten wirklich die wenigsten, die sind am wenigsten da. Und ich weiß nicht, die Hälfte der Leute, das war in irgendeinem anderen Landesparlament, wird irgendwie polizeilich gesucht oder da laufen irgendwelche Anklagen wegen Gott weiß was. Aber dann muss man die tatsächlich, glaube ich, eben auch professionell stellen. Weil es liegt ja auch nicht daran, heute hat Herr Ploss ja von der Hamburger CDU einen schönen Artikel geschrieben, wie fies denn noch alle zu der AfD sind und dass es doch ihr gottgegebenes demokratisches Recht ist, einen Bundestagspräsidenten zu stellen, einen Vizepräsidenten. Und dem ist nicht so. Es ist ihr gottgegebenes Recht, jemanden zur Wahl zu stellen, aber nicht jemanden wählen zu lassen. Und das Problem ist, ich erinnere mich nämlich auch an die ersten drei Kandidaten, die sie ausprobiert haben. Sie haben bisher niemanden gefunden, der überhaupt hundertprozentig demokratisch ist. Da waren wirklich extreme Problematiken. Da wäre auch niemand von einer anderen Partei mit so einem Hintergrund gewählt worden. Also da müssen sie vielleicht einmal Leute finden, die man trotzdem wählen könnte, selbst wenn das keine Rolle mehr spielt. Aber sie finden ja scheinbar keine professionellen Kandidaten, die seriös genug sind.
Ja, und ich denke, also ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser gesamten Argumentation von Ihnen, der Regierung in Zauber.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das ist ein kompletter Mythos, das funktioniert nicht. Also die in die Regierung lassen, in der Hoffnung, dass sie sich da blamieren, das hat noch nirgendwo
funktioniert. Das hat Deutschland ja auch schon mal ausprobiert.
Das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Aber andere Länder probieren das mit ihren Rechtspopulisten ja auch. Und es war jedes Mal die gleiche Hoffnung, ja. Der Orban wird sich schon entzaubern oder der Kaczynski oder die Meloni oder wer auch immer. Boris fucking Johnson, ja. Und es hat, ja, Trump, es hat nie funktioniert. Und deswegen, da würde ich null Hoffnungen reinsetzen. Aber gerade solche Sachen, wie du gerade betonst, ja, da würde ich dann auch eben diese Kommunikation wahrscheinlich umstellen von, wir wählen gar niemanden von der AfD, einfach aus Prinzip, sondern halt wirklich darauf verweisen, er stellt uns einen demokratischen Kandidaten hin und dann kriegt ihr euren Bundestagsvizepräsidenten. Das hat ja damals auch bei der Linken funktioniert. Ich erinnere mich nochmal, war das 2008, 2009, wo die versucht haben, Lothar Bisky zum irgendwas zu wählen oder irgendwen anders. Aber es war auf jeden Fall, deren Kandidat fiel auch dreimal durch, wurde nicht gewählt. Und dann mussten sie jemanden aufstellen, den die anderen mit zugehaltener Nase wählen konnten. Und dann ging es so. Ich meine, ich will jetzt nicht die Linke mit der AfD gleichstellen, weil eine von den beiden ist eine kompetente Partei. Aber, und Hint, es sind nicht die Linken. Aber der Umgang diesbezüglich, da kann man, glaube ich, schon teilweise Lektionen draus ziehen. Wenn ich zum Beispiel an 2008 in Hessen denke, wie man damals Ypsilantis-Versuch versenkt hat, eine Minderheitenregierung aufzubauen, das mag durchaus ein Modell für Thüringen sein. Ja, weil, also einfach dieses... Der Verrat innerhalb der eigenen Partei, das Public Shaming, die entsprechende Kampagne mit, ich meine, ich erhoffe mir jetzt keine Bildkampagne gegen den CDU-Chef von Thüringen, aber nichtsdestotrotz, solche Sachen sind ja durchaus vorstellbar und könnten in diesem Bereich durchaus helfen, weil sie dann wiederum die Hürde entsprechend erhöhen. Ich muss das sagen, ich war jetzt auch sehr positiv angetan, hat jetzt nichts mehr mit den Landtagswahlen zu tun, aber von ausgerechnet Joachim Gauck, der steigt in meiner Achtung gerade massiv, der hat im Stern ein Interview gegeben, in dem er auch gesagt hat, dass sämtliche demokratischen Parteien und halte ich fest, von der Linken bis zur CDU gegen die AfD zusammenarbeiten müssen. Ja, ausgerechnet der linken Fresser Gauck hat mehr Verstand im Hirn als gefühlt zu 60% der CDU. Vor allem Friedrich Merz. Ja, also das ist schon auffällig und ich denke, das sind deutlich sinnvollere Ansätze, was das Ganze anbelangt. Das wäre jetzt quasi so meine Gedanken zu dem allgemeinen Aufstieg von rechts gewissermaßen. Den haben wir in Form der AfD. In Bayern haben wir den in doppelter Form. Weil die Wahlstatistiken in Bayern, die könnten so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, wie fundamental das eigentlich ist, weil wir in Bayern diese orangene Säule mit im Bild haben, die es bei keinem anderen Bundesland in dem Ausmaß gibt. Ja, in Hessen sind sauber 3% gelandet, nämlich die Freien Wähler. Und ich muss sagen, als Nicht-Bayer, ich tue mich mit diesem Phänomen total schwer, die einzuschätzen. Du hast vorher gesagt, die hängen irgendwo zwischen CSU und AfD. Ich bin mir nicht mal diesbezüglich sicher. Ja? Ich habe das Gefühl, die haben so einen wabernden Raum sozusagen. Die decken eine ganze Bandbreite ab. Die hängen in manchen Punkten quasi auf der anderen Seite, auf der einen Seite der CSU und auf der anderen in der anderen. Aber ich kann die gar nicht so wirklich platzieren. Ja, das ist so ein Rechtspopulismus. Und mein Bauchgefühl, vielleicht weißt du da mehr, ansonsten wäre der Aufruf an alle, die zuhören, von denjenigen, die da mehr wissen, aber von meinem Bauchgefühl her fände ich, entsprechen die eher dem, was die Linke im deutschen Parteiensystem ist, als dass die die AfD sind. Ja, also die sind eine rechtspopulistische Partei, ich glaube, das ist relativ eindeutig, aber ich würde mich schon schwer tun, denen das Rechtsradikal-Label umzuhängen. Das würde ich den AfD völlig problemlos geben. Ja. Da geht es ja teilweise schon in den extremistischen Bereich. Während bei den Freien Wählern, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Amalgam, das die darstellen. Und bisher auch exklusiv bayerisch. Aber das muss ja auch nicht so bleiben. Aber das sorgt eben dafür, dass man in Bayern 38% CSU hat, dann haben wir 15% Freie Wähler und dann haben wir nochmal 15% AfD. Ja, das sind 70% Rechtsparteien. Ja, also Bayern ist ein, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist ein unglaublich rechtes Bundesland. Also dieser Shift, der scheint mir auch noch etwas unterbeleuchtet zu sein, was das angeht. Und ist möglicherweise für die Zukunft auch relevant, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Rechtsruck sehr real ist in Deutschland. Auch hier, da vollziehen wir im Endeffekt nur einen weltweiten Trend nach. Dass aber gerade Bayern zeigt, dass der ja durchaus auch andere Formen annehmen kann. Also das muss ja nicht zwangsläufig bei dem Geschmeiß von der AfD landen, der ganze Kram. Die CDU hat bisher genauso wie die CSU keinen Erfolg darin gehabt, die auf sich zu vereinigen. Dafür sind sie, glaube ich, letztlich zu verantwortungsbewusst, zu regierungsorientiert, weil die können eben dieses Stopp und alles aufhalten und back to normal und so weiter, können die nicht glaubhaft machen. Das nimmst du denen einfach nicht ab. Die regieren mit den Grünen, die wollen, die einzige Regierungsperspektive im Bund, die aktuell haben, ist mit der SPD oder mit den Grünen. Nee, das geht alles nicht. Ja, die können das gar nicht glaubhaft machen, ganz egal, auf welchen in welcher Gradzahl sich Friedrich Merz dreht. Während eben so jemand wie die Freien Wähler, wie du schon sagst, ja, die können problemlos aus der Regierung Opposition machen, weil die diesen ganzen Ballast nicht haben. Die regieren nur mit der CDU sozusagen und mit nichts anderem, beziehungsweise CSU in dem Fall. Und ja, vielleicht hat auch das Auswirkungen für später irgendwo.
Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Es ist ja auch, eigentlich sind die tatsächlich so ein bisschen eine Clownspartei, weil ganz ehrlich, die Takes, das war ja auch nicht nur populistisch, das war ja schon manchmal wirklich gewollt völliger Quatsch, glaube ich. Was ja auch durchaus manchmal seine Komik hatte, weil irgendwie, das hatten wir ja schon mal, Aiwanger meint jemand, die Grünen wollen uns alle verhungern lassen, weil irgendwie nur 10 Gramm Fleisch pro Tag Ernährungsempfehlung sind. Und natürlich darf man noch andere Sachen essen. Aber es ist irgendwie so ein bisschen wirklich dieses Krawallige, es ist vollkommen egal, ob das noch irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit hat. Das haben sie auch relativ, also das haben sie, glaube ich, also da ging es mehr Zahnarzt, war da nichts dagegen. Und da kommt auch selbst Söder denn nicht mehr ran, obwohl der ja durchaus auch gerne mal auf populistisch setzt. Und es ist, vielleicht ist das jetzt wirklich sehr fies, aber was ich mir manchmal gerade auch mit der Flugblatt-Affäre gedacht habe, auch jetzt vielleicht, es erinnert mich manchmal an so einen wandelnden Minderwertigkeitskomplex. Also vielleicht ist es wirklich zu fies, vielleicht bin ich auch zu weit weg, aber es ist manchmal wirklich dieses, oh mein Gott, ich habe ja gar nichts getan und ich war noch jung und das ist überhaupt alles eine Kampagne der SZ und irgendeines SPD-Lehrers oder wo der auch immer zugehört. Es ist auch dieses, mein Weltbild war, ich weiß nicht mal mehr, ob das auf Aiwanger oder sein Bruder geeicht war, weil ja scheinbar beide jetzt dieses Flugblatt entworfen haben, aber es ist so dieses, mein Weltbild war erschüttert, weil die Leute gegen Bauernjungs was hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was irgendwie Bauernjungs waren, Antifa. Es war auch wieder irgendwas ganz Merkwürdiges. Es war auch dieses, das funktioniert ja auch immer sehr gut. Söder macht das sozusagen umgekehrt. Der erzählt die ganze Zeit, wir sind so geil, weil wir Bayern sind. Und bei Aiwanger habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, oh, ja, wir müssen besonders breitbeinig auftreten, weil die anderen eher uns unterschätzen, weil wir aus Bayern kommen und mit Dialekt reden und eine Bayern-Partei sind und was weiß ich. Und ganz extrem, und das habe ich noch nie erlebt, das saß ich wirklich mit offenem Mund so ein bisschen vom PC, ist ja, dass die sich jetzt nach dieser Wahl richtig kräftig behaken. Also das ist ja, weiß nicht, wie man das bei Männern nennt, das ist ein totaler Catfight. Der einen, ich glaube, Aiwanger wirft Söder vor, mädchenhaft zu sein, der sagt, bitte sei nicht so pubertär, denn will Söder, hat er sich selber zuzuschreiben, das ist wirklich selber schuld, Söder, bitte verbring 5 Jahre mit dem in einem Raum. Viel Spaß dabei. Jetzt will Söder ein Demokratiebekenntnis von den Freien Wählern. Also so einen Quatsch habe ich noch nie gehört. Wir möchten mit niemandem anderen auch nur reden, unbedingt mit den Freien Wählern, sind aber nicht sicher, ob die denn zur Demokratie stehen. Also ehrlich, das ist ja totaler Quatsch. Und woraufhin Aiwanger wieder sagte, wir lassen uns nicht rumschubsen. Und ich glaube, gerade dieses Rumschubsen, das meinte ich auch mit diesem Minderwertigkeitskomplex. Wir, wie gesagt, wir kommen halt aus Bayern und meinetwegen sind wir Hinterwäldler vom Bauernhof, aber deswegen lassen wir uns erst recht nicht rumschubsen. Und genau so, glaube ich, ist so dieses, das ist auch erfolgreich, kann ich total verstehen. Kann man ja auch, man muss ja nicht vom Bauernhof kommen, man kann ja auch aus der Arbeiterklasse oder aus dem Osten. Es gibt ja so viele Gründe sozusagen, sich minderwertig zu fühlen. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Gefühlssache. Ich glaube an dieses Gefühl, man wird vielleicht unterschätzt oder nicht so ernst genommen oder alle denken, ach ja komm, der redet mit Dialekt oder so, aber man trumpft, deswegen lässt man sich erst recht nicht einschüchtern. Ich glaube, da können viele was mit anfangen. Ich glaube nicht, dass das auf Bundesebene funktioniert, weil man da, glaube ich, auch schon deutlich mal professioneller sein muss, hoffe ich zumindest, aber dass das da in Bayern, die sich, egal ob es jetzt Söder oder Aiwanger sind, aber sie halten sich ja auf jeden Fall für was Besonderes. Es ist nicht wie Hessen hier, wo keiner weiß, wo ist eigentlich Hessen, wer regiert und was treiben die da? Und ich glaube, das verfängt eben.
Ja, ich denke, da sprichst du richtige Punkte an. Also zum einen definitiv, die Erfordernisse an Berlin sind wesentlich mehr Professionalität. Das hat man schon so oft gesehen, dass Leute, die in Bundesländern reüsiert haben, in Berlin völlig abgestunken haben und überhaupt nicht da damit zurande kamen. Das ist ein ganz spezielles Fähigkeitsareal, das man da braucht. Und das haben die häufig nicht. Dann natürlich die Freien Wähler und Bayern generell. Ich meine, bayerische Politik lebt schon immer von diesem Mir sein Mir und dieser Besonderheitsstatus und auch diese Abwehr gegen die Saupreisen in Berlin. Deswegen selbstverständlich. Und es lässt sich offensichtlich auch nicht aus Bayern hinaus transportieren. So. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum die solche Probleme haben, da den Sprung auch zu schaffen. Einen interessanten Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, finde ich die Flugblatt-Affären-Geschichte. Weil es war ziemlich offensichtlich, dass die Freien Wähler dadurch an Zustimmung gewinnen würden. Das ist diese Trump-Logik, die wir da haben. Ja, die Skandale funktionieren nicht mehr. Das zeigen uns diese Landtagswahlen auch ziemlich deutlich, zumindest nicht auf der Rechten. Ja, bei der Linken funktionieren sie, glaube ich, immer noch. Ja, zumindest das letzte Mal, als wir einen hatten, ja, bei Baerbock hat es offensichtlich noch gefruchtet, ja, also die Absetzbewegungen damals, da gab es natürlich schon ein paar pflichtschuldige Verteidigungen von Parteisoldaten, klar, die gibt es immer, aber letzten Endes gerade das, worauf es ankommt, nämlich die Wählendenschaft, die hat das überwiegend nicht gutiert, die nimmt diese Skandale als Anlass zu desertieren und nicht um die Reihen fester zu schließen. Und das ist bei den Rechtspopulisten auf jeden Fall anders. Bei der CDU weiß ich noch nicht, die hatten tatsächlich beachtenswerterweise schon länger keinen richtigen Skandal mehr. Deswegen, das bleibt noch abzuwarten bei denen. Und die SPD, die tanzen ja gerade auch drumrum. Ja, der Scholz, der hat es ja jetzt geschafft, sehr gut auszusitzen, die ganze, wie hieß es, ich habe gerade den Namen vergessen, Cum-Ex-Geschichten, ja, hat er geschafft, sehr gut auszusitzen. Deswegen bleibt da die Probe aufs Exempel auch noch abzuwarten. Aber zumindest bei den Rechtspopulisten zeigt sich sehr deutlich, was wir auch bei Trump gesehen haben, was wir bei den Tories gesehen haben, was sich bei Meloni und Orban und Kaczynski und so weiter immer wieder zeigt. Bei denen fruchten Skandale überhaupt nicht, sondern wirken eher als Verstärker, weil deren Wählendenschaft in einer so, also die üblichen Worte sind ja Blase und Bubble und hast du nicht gesehen, ja, aber auf jeden Fall sind die in einem, nennen wir es mal ein gefestigtes Weltbild, das durch solche Sachen bestätigt und nicht erschüttert wird. Und deswegen war auch meine Grundvermutung, dass das höchstwahrscheinlich dazu führt, dass die stärker werden. Und ich habe auch nie erwartet, dass der Söder die Koalition darüber brechen würde. Es war allerdings jetzt beachtlich, dass der Anstieg geringer war, als die Freien Wähler sich erhofft haben. Ja, diese Enttäuschung, dass man nur, glaube ich, so 2% oder so über diese Flugblattaffäre gewonnen hat, die ist schon ziemlich spannend. Und ich denke, die spricht auch wieder in den Bereich von so einer grundsätzlichen Gesundheit des deutschen politischen Systems, die trotz allem immer noch da ist, dass man eben mit diesem ganzen Bullshit immer noch nicht in der Lage ist, die Realität und den Regeln der Gravitation so zu entkommen, wie das bei Trump und bei Boris Johnson und so weiter der Fall war. Ja, die wirklich machen können, was sie wollen. Und das jetzt bereits seit bald einem Jahrzehnt, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ja, diese ganze Spaßveranstaltung, das haben wir in Deutschland auch weiterhin. Ja, dieser Klamauk, der bei so vielen Rechtspopulisten mit drin ist. Das existiert bei uns witzigerweise gar nicht. Also die Normalisierung fehlt weiterhin. Die AfD ist ja auch letztlich eine todernste Veranstaltung. Ja, also da fehlt komplett was Boris Johnson oder Nigel Farage haben. Ja, einfach immer dieses, auf Englisch sagt man da Buffoon. Ich weiß gar nicht, wie man da auf Deutsch sagen würde. Diese Narretei vielleicht. Ja, das ist altmodisch. Ja. Aber das fehlt komplett. Von Trump wollen wir ja gar nicht erst anfangen. Ja, diese ganze Dimension, die existiert hier bislang zumindest nicht. Und ich glaube, das wird es ja auch weiterhin nicht, weil die Humorlosigkeit der Deutschen wird verhindern, dass das hier politisch funktioniert.
Endlich hat das mal Vorteile. Aber ich glaube, was ihm auch geholfen hat, ist halt das Timing. Und ich glaube, deswegen explodiert das jetzt nach der Wahl. So, das war, und das denkt man eben auch nicht. Und das ist eben jetzt auch der Unterschied, dass Skandale nicht mehr so funktionieren. Das Timing war für die gut. Weil ich glaube, wäre das kurz nach der Wahl passiert, vielleicht hätte Söder nicht die Koalition platzen lassen, aber wäre es in der Mitte gewesen und nicht kurz vor der Wahl, wäre Söder da, glaube ich, deutlich härter rangegangen. Weil A, sonst halte ich nicht viel von ihm, aber dass er gegen ganz rechte Umtriebe ist, glaube ich, ihm tatsächlich. Da ist er wirklich gut. Und es hat ihm auch einfach, ich glaube, es hat ihm persönlich nicht gut getan, also weil da waren auch schon wieder solche Sachen, auch glaube ich direkt nach der Wahl, das hat einfach seine Autorität angekratzt ohne Ende. Das hat schon vorher, weil er irgendwie immer so einen Schwurbelkurs fahren musste, ja, aber ich finde das nicht gut und aber bitte beantworte hier 25 Fragen und sei ein bisschen demütiger, was überhaupt nicht funktioniert hatte, weil eigentlich war ja seine Bedingung, die Fragen vernünftig zu beantworten, was nicht funktioniert hat und demütiger zu werden, was auch nicht funktioniert hat. Aber dann war es ja noch näher zur Wahl. Er konnte da jetzt nicht sagen, nee, sorry, passt nicht. Das versucht er jetzt nachzuholen, was logischerweise noch weniger funktioniert. Also ich habe wirklich, und ich glaube, das wird auch dann keine leichte Koalition, weil ich glaube, da ist Söder doch egoistisch genug, dass der da der nicht zurücksteckt und Aiwanger irgendwie einen Sieg genießen lässt oder so. Das wird er ihm jetzt wahrscheinlich danach noch eher aufs Brot schmieren. Also ich glaube, das hat ihm jetzt eher gut getan, dass Söder sich da so zurückhalten musste. Und das hat Söder halt geschadet, weil der hat ja eh schon den Ruf des Windbeutels und jetzt musste der sich ja quasi in einem Satz fünfmal widersprechen. Und das hat er jetzt ja immer noch mit diesem, jetzt will er das nochmal probieren, er möchte ein Demokratiebekenntnis, was, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn ergibt. Und es gab ein Interview bei Phoenix, wo er nochmal gesagt hat, ich habe die Richtlinienkompetenz. Wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, wenn du darauf hinweisen musst, dass du der Chef bist, dann ist deine Autorität schon komplett hinüber. Und das hat, glaube ich, jetzt geklappt, weil das so nah zur Wahl ist und weil er auch keine gute Möglichkeit mehr hatte. Aber, also wenn ich Söder wäre, so mit mir hätte man das nicht machen können. Ich wäre schon aus Prinzip doch mal bei dem Grünen vorbeigelaufen und hätte gefragt, ob man nicht zumindest mal reden will. Also ich glaube, das kann Aiwanger jetzt eben nicht noch mal 5 Jahre so durchziehen. Da wird Söder jetzt schon von Anfang an, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger sein, dass er ihm nicht so viel Raum lässt. Und für die CSU könnte es ja auch funktionieren, nach 1-2 Jahren zu sagen, nö, sorry, jetzt hast du den Bogen aber überspannt, wenn jetzt noch mal so eine Erding-Rede kommt. Das könnte für die vielleicht sogar, kommt darauf an, auf die Stimmung, aber würde ich nicht ausschließen.
Ja, ich bin da weniger optimistisch, aber ausschließen möchte man es natürlich nicht. Mich erinnert diese Dynamik auch wieder an dieses Trump-Playbuch. Jetzt nicht so sehr, weil Aiwanger gleich Trump, das würde Aiwanger viel zu viel der Ehre antun. Oder Trump, je nachdem. Sondern mehr mit diese Strategie, die Söder gefahren ist. Weil das haben die Republicans seit 2015, 2016 auch versucht. Jetzt dieses Einhegen, dieses permanente, bitte lieber Trump, sag doch einfach die richtigen Dinge. Ja, wir wissen ganz genau, dass du sie nicht meinst, aber sag's doch einfach. Und diese permanente, offensive, ostentative Weigerung Trumps, das zu tun, das erinnert mich sehr an Aiwanger, ja, mit dieser Quatschveranstaltung dieses Demokratieeides, den der da ablegen soll, weil wenn das ernst gemeint ist, wenn du dir nicht sicher bist, ob dein potenzieller Koalitionspartner demokratisch ist, dann kannst du mit dem nicht koalieren, lieber Markus Söder. Ja, deswegen, das funktioniert ja offensichtlich nicht, aber das ist ja gewissermaßen der Versuch, die Freien Wähler in so eine kleinere Sackgasse zu locken, in so eine Lose-Lose-Proposition, weil wenn sie das Ding unterschreiben, ist doof, weil wenn du solche Dinge unterschreiben musst, das sieht immer scheiße aus, ja, und das ist so ein Alpha-Männchen-Ritual on top. Und auf der anderen Seite, wenn sie es nicht unterschreiben, dann sagen sie, ja, wir sind irgendwie undemokratisch. Ich glaube, das ist so die Überlegung, die der Söder da hat. Nur wenn ich an die Erfahrungen mit Trump zurückdenke und was ich an der Dynamik gesehen habe, auch mit diesem antisemitischen Flugblatt, das wird nicht funktionieren, weil die Leute, die Freien Wähler cool finden, die werden die Weigerung von Aiwanger, das zu machen, feiern. Erneut, diese Skandaldinger funktionieren nicht. Ja, also würdest du der Linken einen Demokratieeid abverlangen? Das sehe ich funktionieren. Also hätte die SPD, was weiß ich, damals 2009 oder sowas, der Linken so ein Ding zum Unterschreiben vorgelegt, das wäre ein echtes politisches Problem geworden für die Linke. War es ja effektiv auch. Da hatten wir immer diese, ist die DDR ein Unrechtsstaat? Das ist ja im Endeffekt das Äquivalent, ja, wo die Linke es nie geschafft hat, eine vernünftige Antwort auf diese Frage zu finden. Erneut Kompetenzgeschichten und so, ja. Und genau so eine Frage im Endeffekt braucht es für die AfD und braucht es für die Freien Wähler halt auch. Eine, die in Knoten dreht, wo sie es nicht schaffen, wo sie permanent als die Loser dastehen. Und ich glaube, Söder versucht, sowas zu finden. Das wäre zumindest meine Interpretation. Ich fürchte nur eben, dass sein Gegner immun dagegen ist.
Ja, die Dynamiken sind einfach andere.
Aber vielleicht klappt es auch. Also das ist zumindest mal meine Analyse, was er probiert. Und ich gebe ihm, sagen wir mal, eine 40-60 Chance oder so, dass das funktioniert. Bestenfalls.
Und ich habe auch, meinst es immer, manchmal hilft es ja auch, weil irgendwann überdrehen die den Bogen von selber. Das ist jetzt auch schwieriger geworden, weil anscheinend ist das Publikum da wirklich so immun gegen, dass die auch noch jede verrückte Drehung dann nochmal mitgehen. Aber das funktioniert, glaube ich, in Deutschland auch noch. Irgendwann überdrehen die so stark, dann sinkt die Zustimmung da von selbst wieder. Also man muss die kitzeln, wenn du einfach denkst, ja, wird schon von selber passieren. Aber irgendwann passiert das von selbst, weil die Leute dann einfach diese Selbstbeherrschung nicht haben, zu wissen, ah, jetzt ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, wieder einen Schritt zurückzugehen.
Ja, es sei denn, die Trump'sche Dynamik funktioniert doch hier, das bleibt abzuwarten. Ne? Also wir werden da generell jetzt auch noch ein paar außereuropäische Beispiele dafür sehen können. Ja, überspannt beispielsweise die polnische Regierung den Bogen, haben die Tories den Bogen überspannt, bleibt abzuwarten. Ja, also das ist natürlich immer eine realistische Gefahr. Und ich würde den Blick jetzt nochmal vielleicht nach Hessen zurückwerfen. Ja, wie du schon sagst, es ist alles so schön langweilig und das ist ja auch ganz bewusst so. Ja, das ist ja quasi der Gegenentwurf. Söder ist die Krawallfraktion. Merz hat diese Strategie des Polarisierens versucht. Und dann haben wir den Wüst in Nordrhein-Westfalen und den Boris Rhein und in Hessen und den Daniel Günther heißt er, oder Günthers, in Schleswig-Holstein. Die alle diesen ganz bewussten Mitte-Kurs fahren. Was ja gerade im Fall von Boris Rhein, wenn mich meine schnell angelesenen Kenntnisse nicht täuschen, eine gar nicht so vorhersehbare Wandlung war, weil der ja vorher Oberbürgermeister von Frankfurt wohl war und da eher so ein Grünfresser war. Ne, dass der jetzt sozusagen hier mit den Grünen den Alternativkurs von Wüst und von Günther bestätigt, ist ja gar nicht so selbstverständlich gewissermaßen. Liegt aber, glaube ich, auch an Hessen. Ja, also das quasi das Bundesland, das ist einfach nicht Bayern, ne? Und das ist auch nicht Sachsen und nicht Thüringen. Und man muss solche Angebote gewissermaßen zuschneiden auf das jeweilige Bundesland. Also ich bin auch nicht so hundertprozentig sicher, dass dieser Blödsinn in Baden-Württemberg großen Erfolg haben wird. Ich meine, da ist die AfD ja mittlerweile auch bei 20%. Aber ich sehe nicht wirklich, dass die CDU hier zusammen mit der FDP quasi dann ein Rechtslager aufbaut. Und für den Wüst ganz besonders, aber auch natürlich für Boris Rhein und für Daniel Günther, ist es natürlich ein Mittel in diesem internen Machtkampf gegen Merz. Weil, da sind wir jetzt wieder bei der Bundespolitik, ja, wenn die Ampel verloren hat bei diesen Wahlen, was sie definitiv haben, also die Ampelparteien, die haben wir überall auf die Nuss bekommen, dann ist das auch eine Klatsche für Merz. Ja, weil auch dem sein Kurs nicht funktioniert. Und was die Umfragen ja auch ergeben haben, ja, von gerade in Hessen war diese unglaublich beeindruckende Umfrage, dass nur knapp 30% aller CDU-WählerInnen Merz gut finden. Und das ist desaströs für eine potenzielle Kanzlerkandidatur. Ne? Also die CDU hat halt wirklich die reale Gefahr, dass die unter realen Wahlkampfbedingungen das Schicksal von Laschet wieder erleiden. Ja? Dass die dann aus ihren aktuellen 26-27% wieder abstürzen auf 2021, dass ein Großteil dieses Supports wieder zur SPD zurückwandert und dass dann die Ampel plötzlich wieder bestätigt wird. Ja? Und das wäre natürlich ein Albtraum-Szenario für Merz. Also der Mann, der sitzt, wir haben ja im vorletzten Podcast schon drüber gesprochen, der Mann sitzt gerade nicht allzu stabil. Natürlich erneut die Landtag-Wahlen, damit hat er nicht viel zu tun. Genauso wenig wie die Ampel in Berlin mit den jeweiligen Landtagsergebnissen überragend viel zu tun hat. Aber es ist nicht keine Stärkeposition, die hier läuft. Und wir kriegen.
Und das war auch der erste kurz danach oder kurz davor, der erste CDUler, der ihn gebeten hat, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Das war ja der Vize des Sozialflügels. Also ich kannte ihn nicht, aber der Sozialflügel ist jetzt nicht winzig. Also das war jetzt wirklich nicht der allerletzte Hinterbänkler. Also sagen wir mal, er war so wie der Ploss, ne? Der nur Eingeweihten bekannt. Aber und das ist halt, so wie wir letztes Mal, vorletztes Mal besprochen haben, das ist halt schon ein Warnsignal.
Ja, Absolut. Und gerade also ein noch viel größerer Step wird es natürlich die Wahl in Thüringen. Und ich glaube, wir müssen den Ausblick zwangsläufig darauf machen. Das ist der viel relevantere Punkt als diese ganzen Berlin-Fragestellungen, weil nächstes Jahr wird in Thüringen gewählt. Und die Prognosen.
Und dann zwei weiteren Ostländern. Ich glaube, Sachsen-Anhalt und noch jemand. Also drei Stück auf jeden
Genau, und
Fall.
die Prognosen für Thüringen, die sind jetzt auch mittlerweile seit Monaten im Endeffekt bombenstabil bezüglich der Chancen, überhaupt eine Koalition in den klassischen Konstellationen zu bilden. Also da ist schon gar nicht mehr die Frage mit Deutschland-Koalition oder Jamaika oder sonst irgendwas. Die einzig mögliche Koalition in Thüringen außer einer Beteiligung der AfD ist eine CDU-Linke-Koalition. Das wird garantiert nicht kommen. Aber was ein realistisch diskutiertes Szenario ist, ist eine CDU-Minderheitenregierung, die von der Linken toleriert wird. Und das ist nach den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 4 Jahren in Thüringen gesehen haben, auf der einen Seite natürlich möglich, weil die schon Übungen damit haben, weil die aktuelle linken Regierung ja von der CDU toleriert wird. Ne, also die Rot-Rot-Grüne aktuell. Aber wie das in die Gegenrichtung läuft, I don't know. Ja, und die bisherigen Erfahrungen, was man da in Thüringen sieht, ja, die Mechanismen, die funktionieren noch nicht besonders gut. Das hat man ja bei dieser Senkung was war's, Grunderwerbsteuer, hat man das ja sehr gut gesehen, wo die CDU plötzlich mit der AfD zusammengearbeitet hat, wo die rot-rot-grüne Regierung in meiner Ansicht schon einen guten Teil der Schuld trägt, weil die es halt auch so weit hatte eskalieren lassen. Ja, anstatt dass die diese Scheiß-Steuersenkung halt einfach durchlaufen lassen riskieren sie halt über so eine Frage dann letzten Endes auch den Tabubruch, weil die haben halt einfach keine Mehrheit. Das muss man sich klar machen. Die sind de facto eine geschäftsführende Regierung und als solche kannst du keine großen Sprünge machen. Und ich weiß nicht, inwiefern die Akteure in der Lage wären, das unter umgedrehten Vorzeichen wiederzumachen. Ich traue da grundsätzlich den Linken nur so sehr eingeschränkt über den Weg. Aber auf der anderen Seite wäre das natürlich noch so ein bisschen gepolstert von Grünen und SPD. Also wenn die Linke keinen Fraktionszwang hat, und ich meine, es sind fucking Linke, die kriegen sich eh nie geeinigt, dann ist da eine etwas bessere Chance gewissermaßen. Aber das ist alles unglaublich wackelig. Und es ist keine Wahrscheinlichkeit von null, dass die CDU in Thüringen sich entschließt, eine Koalition mit der AfD einzutreten. Oder noch wahrscheinlicher, sich tolerieren zu lassen. Also Koalition ist auch sehr unwahrscheinlich, aber eine Tolerierung durch die AfD ist natürlich auch ein Thema. Und das kannst du ja gar nicht verhindern, wenn du eine Tolerierung machst. Also selbst wenn du dich offiziell von der Linken tolerieren lässt, wird es trotzdem immer wieder rechte Mehrheiten geben. Und das ist eine unglaublich instabile Situation innerhalb von Thüringen, die für Deutschland insgesamt, glaube ich, so ein bisschen wegweiser sein wird. Und das sehen wir jetzt eben. Diesen generellen Rechtsruck, den wir in Bayern und Hessen gesehen haben, der wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr fortsetzen, weil die Inflation wird nicht verschwinden, der Ukraine-Krieg wird nicht verschwinden, die Klimakrise wird nicht verschwinden, der Hass auf die Grünen wird nicht verschwinden. Ja, all diese Dinge bleiben weiterhin erhalten, diese ganzen Konflikte werden erhalten bleiben, die Belastungen, der Veränderungsdruck, all diese Dinge, die wir vorher als strukturelle Faktoren für diesen Rechtsrutsch ausgemacht haben, die sind ja immer noch da. Und unter Umständen kommt dann jetzt auch noch irgendjemand von den Ampelparteien auf die glorreiche Idee, die Idee wieder auszupacken, man könne sich in der Opposition regenerieren oder solchen Unfug. Ja, also da bestehen diverse Gefährdungsszenarien. Und meine Hoffnung wäre, dass bis 2025 zumindest sich die Lage so weit beruhigt, dass es ein realistischer Wahlkampf wird, Fortsetzung der Ampel versus Jamaika, dass das beides Varianten sind, die vom Personal und von den Mehrheitsverhältnissen her machbar sind. Was anderes sehe ich ehrlich gesagt nicht. Oder halt große Koalition als Notlösung, also Schwarz-Rot, darfst du ja nicht mehr groß nennen. Ja. Aber das wäre quasi so mein Ausblick auf diese ganze Geschichte. Hast du da noch irgendwelche Anmerkungen?
Ja, ich glaube das auch. Ich würde dir auf jeden Fall widersprechen, und das ist das Problem an diesem Minderheitenregierungskrams. Hätte Rot-Rot da einfach zugestimmt. Das Problem ist ja, du bist immer erpressbar. Es hätte nächsten Tag hätte die CDU was anderes haben wollen und hätte sagen können, ach, ihr hättet ja zustimmen können. Und das geht ja jedem so. Jeder ist komplett erpressbar. Auch als Tolerierender, und das jetzt vielleicht nicht mehr, weil sonst hätte die Ampel ja auch sagen können, haha, dann hängt ihr mit der blöden AfD in einem Boot. das haben sie ja auch nicht gemacht. Das haben sie danach gemacht. Aber das, man hat gesehen, das verfängt da eben auch nicht mehr bei den Zahlen und bei der Gewöhnung, die da eingetreten ist. Also das ist wirklich eine fiese Sache. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, weil ich glaube, umgekehrt ist es je nach Wahlergebnis noch unwahrscheinlicher, dass die Linke toleriert, weil aktuell, glaube ich, hatten die 10% mehr Punkte als die CDU. Du kannst nicht irgendjemanden tolerieren, der vielleicht der nur drittstärkster ist oder so als stärkste Partei. Bei der Linken weiß man das nicht, weil den traut man ja alles zu. Aber natürlich geht das eigentlich aus Machtarithmetik auch gar nicht. Also du kannst nicht sagen, du kannst dann sagen, ich gehe in die Opposition. Aber du kannst nicht sagen, ich toleriere einen ganz anderen Ministerpräsidenten, der aber 20% Punkte weniger hat als ich. Das ist ja, als wenn wir morgen Lindner zum Kanzler wählen würden. Und die anderen beiden tolerieren den. Das ist schon schwierig. Und das Problem ist ja, es ist ja auch nicht die Bundes-CDU, sondern die Thüringen-CDU. Ne? Da ist ja auch nochmal ein anderer Schnack. Und ja, ich ehrlich gesagt, fällt mir nichts Positives dazu ein. Ich bin da wirklich hoffnungslos. Also ich weiß nicht, wie die da mit umgehen wollen, weil es ist ja auch nicht mal die Bundes-AfD, es ist ja wirklich Höcke persönlich. Das muss man dazu auch sagen. Das ist ja auch kein, also den kann ich nicht mal anhören, ohne dass ich auf Klo rennen möchte und kotzen möchte, weil der einfach so extrem ist. Und anscheinend ist den Leuten auch alles egal. Also da muss ich auch eine Anekdote, also vielleicht der Osten ist noch was anderes, weil ich hatte gerade letztes Wochenende mit meinem Vater gesprochen und die waren im Osten unterwegs. Und die sehen beide sehr deutsch aus, also er und seine Frau. Und die haben gesagt, sie fahren da nicht mehr hin, weil man einfach nicht mal als normaler Tourist übers Wetter reden kann. Er hat gesagt, die saßen einfach nur im Taxi oder haben da mit dem Vermieter ihres Ferienhäusers gesprochen. Und man fragt nach dem Wetter und bekommt so ein Verschwörungskonglomerat aus Corona, Ausländern und Medien zu hören, egal was man sagt. Also man sagt Pieps und wird damit vollgeblubbert. Und die haben gesagt, die waren am Ende wirklich so genervt, die fahren da nicht mehr hin. Die wollen einfach nur übers Wetter reden. Und wir können ja die Mauer nicht wieder aufbauen. Wir müssen ja irgendwas damit machen. Aber ich weiß nicht was, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, ich bin da komplett ratlos.
Wegen dem, was du sagst, mir der Instabilität. Ja, deswegen bin ich inzwischen auch von meiner früheren demokratischen Freude für Minderheitenregierungen weg. Ich habe das früher ganz naiv, als es quasi meinem Lager auch noch etwas mehr geholfen hat, muss man natürlich fairerweise dazufügen. Ja, so die Idee einer rot-grünen, von der Linken tolerierten Minderheitsregierung, das klang eigentlich immer ganz attraktiv. Inzwischen muss ich sagen, meine Güte, war ich doof. Ja, also was wir hier sehen mit dieser, wir haben aus guten Gründen, haben die Parteien in Deutschland immer wie der Teufel des Weihwasser Minderheitenregierungen gemieden. Ich habe seinerzeit auch 2013 wäre ich ja eigentlich für eine Minderheitenregierung der CDU gewesen, weil die ja damals nur, was weiß ich, 3 oder 4 Mandate von der absoluten Mehrheit entfernt waren. Ja, ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie die absolute Mehrheit bekommen hätten, 2013, einfach weil so viel klarere Verhältnisse gewesen wären. Aber inzwischen muss ich sagen, meine Güte, selbstverständlich, Merkel hat ja absolut recht damit, auf gar keinen Fall in so eine Richtung zu denken. Ja? Und von daher, nee, das ist super gefährlich. Mir fiel ja,
obwohl es da ja noch funktioniert hätte, also da war ja die AfD nicht im Landtag.
Nee, du hattest die SPD, deswegen.
Ja, du hattest die SPD, die FDP, die Grünen, ich weiß nicht mal, ob die Linke in voller Fraktionsstärke, also es wäre nicht so eine komplett fürchterliche Situation gewesen, wie jetzt in Thüringen. Also es wäre trotzdem nicht gut gewesen, aber so mit den Leuten da, das funktioniert ja, wie gesagt, hinten und vorne.
Mir ist noch eines eingefallen, worüber wir gar nicht gesprochen haben bisher, ist nämlich die FDP, ja, weil die ja quasi jetzt hier in Bayern aus dem Landtag geflogen sind, eindeutig, und in Hessen nur super, super knapp reingekommen sind. Erneut, ich will versuchen, die Bundespolitik komplett rauszulassen, ja, also diesen Blödsinn. Ich habe da auch einen Tweet verlinkt von dem Benedikt Becker, mit dem ich hier ja auch schon über die FDP gesprochen habe. Der ist ja vom Stern der Reporter, der quasi zuständig ist für die FDP. Der hat auch geschrieben, wenn die FDP in Hessen reinkommt, dann wird es daran daran liegen, dass FDP pur funktioniert hat. Und wenn sie nicht reinkommt, dann war es zu wenig FDP pur. Ja, also von daher, das sagt ja letztlich gar nichts aus. Deswegen, ich denke, der Faktor, den wir hier mitnehmen können sozusagen, ist, dass die größten Verlierer innerhalb des rechten Lagers von diesem Rechtsrutsch sind. Ja, die können davon offensichtlich überhaupt nicht profitieren. Ja, die CDU kann es unter Umständen, Stichwort Boris Rhein, die AfD sowieso, die Freien Wähler offensichtlich zumindest teilweise auch, aber die FDP, die ist quasi der Odd Man Out in diese Geschichte. Und ich glaube, die sind da aktuell in einer wirklich nicht beneidenswerten Situation. Also ich wüsste auch wirklich nicht, was die tun sollen gegen diese Situation. Die sind in einer absoluten Lose-Lose-Geschichte gefangen aktuell, aus der es keinen vernünftigen Ausweg gibt letzten Endes. Weil der ganze Populismus-Kram wird grundsätzlich besser bedient von der AfD und von den Freien Wählern. Die können das viel glaubhafter machen, weil erneut die FDP ist auch eine Regierungspartei. Die wollen in Regierungsmacht kommen und sie sind es in diversen Ländern auch. Das können die nicht machen. Auf der anderen Seite funktioniert es auch nicht, zu versuchen, quasi so sich als diese progressive FDP neu zu erfinden. Da gibt es ja null Interesse innerhalb von der Partei, so sehr wir uns das auch wünschen würden natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass das der Ausweg aus der Geschichte wäre. Ja? Die haben einfach diese Flügel, die sich aktuell gegenseitig neutralisieren. Also die haben ein ganz, ganz typisches linke Parteienproblem aktuell. Was ironisch ist, aber innerhalb dieses Rechtsrucks sozusagen können die nichts damit anfangen. Ne, ich weiß nicht, ob da die Grünen während der 2000er Jahre so die richtige Analogie sind, die waren auch immer irgendwie irrelevant in diesem Kampf zwischen SPD und Linken, da waren die einfach immer nur so ein Wurmfortsatz, der einfach mit in das Lager reingeklatscht wurde, und ich habe so das Gefühl, dass es der FDP da gerade so ähnlich geht, die tun sich brutal schwer, quasi eine Rolle für sich innerhalb dieser neuen politischen Umgebung zu finden. Erneut, vielleicht liege ich hier komplett falsch, aber das ist auffällig zumindest. Ja, die verlieren ja Landtagswahl um Landtagswahl, kriegen die gerade ebenfalls auf die Nuss, und das mit Sicherheit nicht nur, weil sie in der Ampelkoalition sind. Also das scheint mir schon auch eine eher strukturellere Geschichte zu sein. Besonders wenn ich bedenke, wie vergleichsweise stabil die Grünen sind. Bei denen ist es ja wirklich nur der Verlust, weil halt Regierungspartei, ja, da sind immer zerstörte Illusionen und so weiter dabei. Und auch die SPD ist, ich meine, die verlieren auch ganz schön, da redet nur irgendwie immer keiner drüber. Das ist, die gibt's, ja, SPD, uns gibt's. Ja. Aber das ist ebenfalls sowas, da werden wir ein Auge drauf halten müssen. Ich glaube, auch in Thüringen spielt die FDP ja effektiv keine Rolle.
Das könnte uns vielleicht sogar noch retten, weil dann verändern sich die Mehrheitsverhältnisse viel extremer als durch. Und also ich glaube, es sind mehrere Sachen. Zum einen hat die FDP immer das Problem, dass sie sowieso recht klein sind. Das heißt, wenn die 4% verlieren würden, wie SPD und Grüne, wären die gar nicht mehr da. Dadurch, dass sie nur 2% verlieren, drückt es sie halt immer gleich komplett aus dem Landtag raus. Also das ist halt für die auch immer fies. Die verlieren vielleicht gar nicht so viel, aber die sind halt direkt unter der 5%-Hürde. Und die sind in vielen Landesparlamenten auch einfach nicht so gut, muss man auch sagen. Ne? Ist selten, dass sie so Ruhezahlen kriegen. Also sie haben ja, ich glaube, die aktuellen Prozentwerte doch in Bayern noch extremer. In Hessen haben die gar nicht so krass, sie sind ja auch knapp noch drin, aber sie haben jetzt 1% oder so verloren. Das ist ja gar nicht so viel. Es reicht eben nur immer, um sie so runterzudrücken. Dann, logischerweise, sind sie Regierungspartei, und ich glaube, sie haben ein bisschen, sie sitzen, die Grünen haben einfach meiner Meinung nach im Moment das große Glück, jemand, der Progressivität und Umweltschutz will, wen sollte er sonst wählen? Die SPD? Die stehen da nicht für, die haben einfach keine Alternative. Entweder müssen die komplett wechseln, aber sonst haben die keinen. Und die FDP hat viele Alternativen, gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht so begeistert sind, dass man in der Regierung nicht 100% machen kann. Und die versucht sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Die mussten sich beim Eintritt in die Regierung, die haben ja viel mehr Wahlkampf gemacht mit diesen Progressiven. Und das haben sie schon beim Eintritt in die Regierung, da mussten sie sich schon entscheiden, wollen wir hier lieber der Ordnungspolitiker sein oder progressiv, und haben sich für die Ordnungspolitik entschieden. Und ich habe das Gefühl, jetzt haben sie es auch ein bisschen, sie möchten gleichzeitig seriöse Regierungspartei sein und Opposition. Sie sind ja dann tatsächlich die größte Opposition in der Regierung. Gut, ich meine, das bei den anderen beiden ist auch echt nicht mehr. Aber das sind auch wieder Sachen, wo ich das Gefühl habe, sie probieren beides gleichzeitig. Und das kann halt schief gehen, weil immer, man muss, manchmal hilft es, wenn man sich für eine Sache entscheidet, dann verliert man auch auf der anderen Seite was. Aber so kann es halt, glaube ich, auch passieren, dass von beiden Seiten Leute abhauen. Die einen, die dachten, boah, die FDP macht Politik für junge Leute und nun sitze ich hier und muss irgendwie 9% KfW-Studienkredit abbezahlen, doch nicht so toll. Und dann wähle ich vielleicht lieber die Grünen oder wen auch immer. Und die anderen sind beleidigt, weil logischerweise ist das eine viel linkere Politik, als wären sie in Schwarz-Gelb. Und dann hat man noch die, die aber zumindest seriöse Regierungspolitik haben wollen. Und dann kommt der Schäffler. Ich habe keine Ahnung, wo der die letzten 10 Jahre gesteckt hat. Man hat ja seit der letzten Regierungskoalition mit der Gurkentruppe nichts mehr von ihm gehört. Und kaum sind sie wieder in der Regierung, ist er wieder da. Das ist ja ein Phänomen. Aber das kann eben auch sein, dass sie so sehr viel gleichzeitig, sie sind jetzt auf der einen Seite der Ordnungspolitiker, auf der anderen Seite wirken sie natürlich, viel mehr für die linke Seite, aber wirken sie so ein bisschen wie der Störenfried. Und das kann eben sein, oh Gott, man wünscht sich doch mehr Ruhe, dann verlieren sie da wieder ein paar Leute. Also dass sie so durch dieses Unbestimmte auch keine Sache richtig machen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Das könnte sie genauso unter 5% drücken. Weiß man nicht. Ich kann das schon verstehen, dass sie es jetzt auch so machen. Das ist der sicherere Weg. Aber das hilft ihnen halt eben auch nicht. Und das ist das Problem. Also ich glaube, da gibt es, da sind sie, glaube ich, im Moment, ist die FDP ist ja auch wie so ein Chamäleon irgendwie. Das ist, ich finde, die sind noch so total in so einem Generationswechsel, weil manchmal wirken die so ganz altmodisch. Und dann wieder wollen auch so super modern. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz schwierige Sache. Und ich glaube, da hilft ihnen auch nicht die Polarität, die da jetzt aufgebaut wird. Weil da fallen sie dann runter. Dann wählen die Leute wirklich lieber CDU und AfD.
Ja, das führt mich zu meinem Eingangspunkt zurück. Ich glaube, das ist der letzte Gedanke, den ich da heute dafür habe. Weil eben die FDP auch eine Veränderungspartei ist. Die Botschaft, die eigentlich bei der FDP schon immer mitschwingt, ist so dieses Übernimm Eigenverantwortung, wir deregulieren, ja, wir geben dir quasi was zu tun hier, du kriegst quasi auf der einen Seite die Chancen, aber das ist immer verbunden mit Arbeit, ja, mit dieser ganze Leistungsgedanke, die Betonung da davon und so weiter. Das ist ja schon zu den besten Zeiten keine mehrheitsfähige Botschaft, sage ich mal. Ja, das ist immer nur interessant für ein Subset der Bevölkerung, das noch nie über 16% rausgekommen ist. Und in Zeiten von Inflation und Kostendruck und hast du nicht gesehen, da den Leuten dann quasi so eine Botschaft von mehr ökonomisches Mut zum Risiko und so weiter, ja, in einem Land, das Selbstständigkeit ohnehin nicht besonders mit der Muttermilch aufgesogen hat wie Deutschland, ja, das ist auch eine super schwierige Kombo und da sind wir dann eben wieder bei diesen strukturellen Ursachen, ja, dass die einfach einen Ruf, ein Image, ein Setting haben, das in der aktuellen politischen Umgebung Probleme hat, weil das nicht das ist, was gerade verkauft. Weil was verkauft, ist einfach dieses Ding, was Freie Wähler und was die AfD tun. Und ich habe ja vorher gesagt gehabt, die AfD kommuniziert unglaublich professionell. Und ich hänge mich immer an diesem Beispiel auf, dieser Spruch Deutschland, aber normal. Das ist so fucking brillante politische Kommunikation. Und das ist nichts, was die FDP verkaufen kann. Die machen auch, die fahren auf diese Normalitätsschiene mit. Manchmal. Aber nichts an diesem Startup-Nation Bedenken, wie war es, Digital First, Bedenken Second und so weiter. Nichts von dem ist normal in dem Sinne, in dem die AfD das Ganze verkauft. Ja, und ich glaube, dass die FDP da damit auch ein Problem hat. Da ist sie mitgefangen, mitgehangen mit den Grünen letzten Endes. Ja. Und das war ja meine Ursprungsthese, als wir diesen Podcast begonnen haben. Vor mittlerweile 2 Jahren ist es jetzt schon her. Ja, vielen Dank fürs treue Hören, bla bla. Aber da habe ich ja schon gesagt, ja, im Endeffekt sind die Grünen und die FDP beides die Veränderungs- und die Fortschrittsparteien in Deutschland. Die gehen in unterschiedliche Richtungen. Die sind sich überhaupt nicht einig, wohin es geht. Aber das sind die beiden Parteien, die definitiv eine Veränderung des Status quo anstreben. Und das ist gerade in Deutschland nicht gefragt. Und da leidet die
und das
FDP
ist ja auch überhaupt
natürlich
nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ne? Also ganz ehrlich, wenn Merkel morgen sagen würde, ach, vielleicht mache ich nochmal, die wird wahrscheinlich 80% kriegen. Also selbst ich, einfach so durch dieses Mutti regelt schon. Und die, man hat auch, das habe ich nämlich auch überlegt, oh Gott, die Ampel und die streitet so viel. Ne? Die Deutschen wissen ja auch nicht, was sie wollen. Weil 16 Jahre lang, oh, die Merkel ist so langweilig und was weiß ich. Und die GroKo erst recht. Und nun hat man natürlich in der Dreierkoalition ein bisschen mehr Unruhe. Ist auch ganz schrecklich. Aber es ist ja auch wirklich nicht der Zeitpunkt dafür. Es ist wirklich der Zeitpunkt, ganz ehrlich, es ist der Zeitpunkt für die GroKo unter Merkel. Die wäre jetzt wirklich perfekt, einfach so, habe ich das Gefühl, so für die Emotionen der Bevölkerung. Ne? Auch wenn die nur mal kurz, die wird einmal alles, einmal alle einschläfern und dann wäre wieder gut. Und dann würden sich alle wieder nach der Ampel sehen. Aber das ist wirklich, glaube ich, für so eine Ampelkoalition, die so viel vorhatte und die ja nun 16 Jahre auch gewartet hat auf ihre Chance, ist das halt wirklich echt fies. Da hat man noch dieses Corona-Ding, der bricht ein Krieg aus, der bricht jetzt tatsächlich in Israel richtig ein fieser, der hat ja immer eine Unruhe, aber richtig krass. Also und eine Inflation und ich weiß gar nicht, seit also eine richtige Rezession auch und zwar nicht, und zwar eine extremere, glaube ich, als jetzt einfach bei Corona, was einfach war, okay, wenn alles zugeht, logisch geht die Wirtschaft zurück, sondern diesmal wirklich ein bisschen nachhaltiger. Also wo man einfach Krisenherde hat, die auch dazu führen, dass die Bevölkerung sich einfach ein bisschen nach Ruhe sehnt. Die hat, glaube ich, einfach auch so emotional gar nicht mehr so die Kapazität. Wir wollen jetzt ein riesen Gesetzeswerk. Jeder, der ankommen würde, so wie in den 80ern oder so, wir brauchen jetzt Reform, würde wahrscheinlich sofort abgewählt werden, mal sagen, nee, lass uns doch erstmal in Ruhe auf der Couch sitzen. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist halt Pech. Da haben sie auch gar nicht, sie machen es ja gar nicht so schlecht. Also wenn man wirklich sich mal Revue passieren lässt, was in diesen 2 Jahren alles passiert ist, da ist noch nicht mal der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Der hat, Putin hat schon 3 Monate gewartet oder so. Es war, glaube ich, ganz eng beieinander. Da hatten die noch nicht mal, waren nicht mal offiziell in der Regierung oder so. Aber wenn man sich das, aber ganz knapp, die hatten noch nicht mal ihr Bild an der Wand oder so. Und dafür machen sie es, glaube ich, auch ganz gut. Und dafür ist die Krise auch tatsächlich noch relativ klein. Aber es ist wirklich, ihre ganzen Vorhaben, mit denen sie so gestartet sind, die kann man eigentlich dann im Klo runterspülen. Weil, wie gesagt, man ist eigentlich auch permanent, das ist ja auch das Problem, selbst wenn sie jetzt versuchen, Sachen zu machen, man ist permanent ja trotzdem noch irgendwie im Krisenmodus und muss jetzt erstmal die Wirtschaft irgendwie wieder in Gang bringen und nebenbei will dann noch sparen was. Eigentlich schließt sich das beides schon aus. Und wenn du nebenbei noch Heizung und Umweltschutz und Gender und was weiß ich machen willst, damit ist die Regierung überfordert, damit sind die Leute überfordert. Das ist wirklich, glaube ich, fies, für die, weil sie da wenig Einfluss drauf haben. Sie können ja nicht sagen, wir tun jetzt so, als wären wir die große Koalition und machen gar nichts mehr, weil das, dafür werden sie eben auch nicht gewählt. Und dafür haben sie ja auch schon die SPD und den Scholz. Aber ich glaube wirklich, dass sie da eine Antwort drauf finden wollen. Und weil vielleicht findet die, und da ist im Moment ihr größtes Glück, glaube ich, dass Merz nicht mehr Ruhe verspricht. Also das ist eben so, es gibt ja keine Merkel, sondern wenn die wirklich den Merz aufstellen, dann wissen schon alle, oh, das wird aber bestimmt nicht ruhiger. Ja, also das sind so meine 50 Cent.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Von daher mit diesem gewohnt optimistischen Ausblick würde ich den Podcast für heute beenden. Ich danke allen fürs Zuhören. Wie üblich, bewertet das Ding im Podcatcher eurer Wahl mit 5 Sternen. Empfehlt es weiter an Freunde, Familie, Bekannte, eure Lieblingsfeinde, wen auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir, Ariane.
Danke auch. Tschüss.